Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo, ich bin Tim. Hier herrscht gerade angespannte Konzentration. Vielleicht habt ihr die gerade auch schon in Tigerstimme gehört. Denn Kung Fu Tiger macht sich gerade bereit. Tiger wird ja gleich zum großen Kung-Fu-Sprung ansetzen. Anmutig und voller Energie wird er durch das Studio fliegen und es wird so aussehen, als ob er fast in der Luft steht. Ja, jetzt ist es anscheinend soweit. Alle Muskeln seines gestreiften Körpers sind gespannt. Er gibt mir das Zeichen. Los geht's.
Hallo!
Ja, und eine gekonnte Landung auf meiner Kaffeetasse. Das sollte natürlich so. Wobei, vielleicht kann sich Tiger doch noch ein paar Tipps holen von wahren Meister des Kung Fu. Wir besuchen nämlich heute Shaolin-Mönche und lassen uns von unseren Kakadu-Kinderreportern erklären, was das Besondere an der Kampfkunst ist.
Ich bleibe fit, aber nein, nicht so andere Leute platt machen oder so. Das ist nicht erlaubt.
Mir gefällt es, weil man einfach auch lernt, wie kann man sich wehren, ohne jemanden zu verletzen.
Wie man das hinbekommt, das erfahrt ihr später. Außerdem drehen wir die Zeit zurück und hören, wie vor 70 Jahren ein großer Dampfer aus Amerika hier in Deutschland angekommen ist.
Die großen Luken dieses Schiffes sind geöffnet. Dieses Schiff hat von New York eine Menge von Care-Paketen gebracht, die hier verladen werden.
Was es mit diesen Care-Paketen auf sich hatte, das erfahrt ihr auch heute hier beim Kakadu. Jetzt schauen wir uns aber gleich erstmal die Blätter der Bäume genauer an und bekommen raus, warum die jetzt eigentlich so besonders grün sind. Jetzt sagen uns die Bäume gerade, dass spätes Frühjahr ist. Ihr habt bestimmt eure Eltern auch schon schwärmen hören. Ach, ist das herrlich grün, so wunderbar. Und wenn wir ehrlich sind, haben sie eigentlich recht, ne? Es ist ja grün draußen, um nicht zu sagen knallegrün. Aber sind Bäume jetzt tatsächlich grüner als zum Beispiel im August? Unsere Kakadu-Kinderreporter Jonas, Luisa und Marie haben zusammen mit Babette Braun nachgeforscht.
Die Pflanzen werden grün durch das sogenannte Chlorophyll. Ja, das Chlorophyll ist ein Farbstoff.
Dr. Dorothea Bartels arbeitet an der Universität Bonn. Sie erforscht Pflanzen und wie sie aufgebaut sind. Sie weiß natürlich auch, wozu Pflanzen Chlorophyll brauchen.
Das Chlorophyll kann die Energie aus dem Sonnenlicht aufsaugen und ist dann mit Energie geladen.
Auf diese Weise ernähren sich Pflanzen unter anderem von Sonnenlicht. Dazu benötigen sie aber mehr als nur ein Chlorophyllteilchen, also Molekül pro Blatt.
Es sind wahrscheinlich mehr Chlorophyllmoleküle in einer Pflanze als Sterne am Himmel.
So viel Chlorophyll hat eine Pflanze nicht von Anfang an in sich. Um das zu untersuchen, graben Marie und Luisa vorsichtig ein wenig im Blumenbeet.
Schau mal, die kleine Pflanze. Die war noch in der Erde.
Diese Pflanze ist, wenn man unten diesen Spross sieht, dann ist das weiß bis so leicht hellgrün.
Bevor eine Pflanze durch die Erdoberfläche zum Sonnenlicht stößt, hat sie zwar schon alle Bausteine für Chlorophyll in ihrem Keimling, fertig bauen kann sie die Chlorophyllmoleküle aber erst, wenn die Sonne sie bescheint. Und auch erst dann wird sie grün. Bäume haben dagegen schon einen Chlorophyllvorrat in ihren Stämmen angelegt. Deshalb wachsen ihnen von Anfang an grüne Blätter. Und diese Blätter bauen dann sofort noch mehr Chlorophyll.
Das heißt, wenn man ganz junge Blätter mit etwas älteren, ein paar Wochen alten Blättern vergleicht, dann ist das hellere Blatt das jüngere Blatt.
Jonas stellt das jetzt mal in einem Versuch nach. Er mischt Wasser mit grünem Waldmeistersirup.
Also am Anfang ist es hellgrün. Also sieht man fast gar nicht. Und jetzt, je mehr man reintut, desto grüner wird's. Jetzt ist es ziemlich dunkelgrün.
Das ist der erste Grund, weshalb das Grün im Frühling heller und grüner wirkt als im Sommer. Der zweite Grund hat damit zu tun, dass das Chlorophyll die ganze Zeit Licht schlürft. Von zu viel Licht bekommt man aber Sonnenbrand, auch Pflanzen. Die können sich nicht eincremen. Aber
die Pflanzen können so eine Art Sonnenfilter über ihr Chlorophyll ziehen.
Sie mischen ihrem Chlorophyll grün, so zum Beispiel eine rote Farbe bei. Und grün wie Waldmeisterbrause mit rot wie Kirschbrause gibt Jonas.
Also das Grün wird deutlich dunkler und sieht jetzt schon fast aus wie olivgrün und noch mehr wird es wahrscheinlich braun werden.
Das ist der zweite Grund, aus dem im Sommer das Grün nicht mehr so intensiv erscheint. Der dritte Grund liegt darin, dass auch ein Chlorophyllmolekül nicht für immer hält und abgebaut wird.
Damit es entsorgt werden kann, dieses Abbauprodukt ist braun.
Das Grün der Pflanzen ist also im Frühling wirklich grüner als im Sommer und im Herbst. Denn es ist heller, weil weniger Chlorophyll in den Blättern liegt, und es ist reiner grün, weil die Blätter noch keinen Sonnenfilter tragen und wenig Chlorophyllabfall in ihnen liegt.
Auch Pflanzen brauchen Sonnenschutz, habe ich vorher auch noch nicht gewusst, aber eincremen müssen sie sich nicht. Festhalten können wir, dass sie im Frühjahr tatsächlich besonders grün sind. Woran das liegt, hat uns Babette Braun erklärt.
Hallo?
Athenas Lieblingstasse ist kaputt. Jetzt glaubt sie, dass ich das war. Ein Fall für Detektiv Kakadu. Wann genau wurde die Tasse umgebracht?
Sie wurde nicht umgebracht.
Beantworten Sie nur die Fragen. Wo haben Sie die Tasse zuletzt lebend gesehen?
Gestern, und du hast sie runtergeworfen. So sieht es nämlich aus.
Keine voreiligen Beschuldigungen. Erstmal müssen wir die anderen Tassen befragen.
Lass die Tassen stehen. Vorsicht! Jetzt hast du noch eine Tasse runtergeschmissen.
Nein, die Tasse hat sich selbst aus dem Regal gestürzt. Bestimmt hatte sie was zu verheimlichen. Aha! Ich kombiniere. Sie hat gestern die andere Tasse umgebracht. Na bitte, Fall gelöst.
Wir sind jetzt als Zeitdetektive im Einsatz. Wir reisen nämlich zurück in das Jahr 1945. Damals ist gerade nach vielen schlimmen Jahren der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Viele Menschen leiden Hunger und Not. Da kommt dringend benötigte Hilfe aus den USA. Im Bremer Überseehafen läuft ein riesiger Dampfer ein. Sein Name ist Golden Light. Goldenes Licht heißt das übersetzt.
Fast auf den Tag genau vor 70 Jahren hat sich dieser Dampfer auf den Weg von Amerika nach Deutschland gemacht. Da hatte er endlich die Erlaubnis zum Auslaufen bekommen und durfte seine Ladung an Bord nehmen. Care-Pakete.
Die großen Luken dieses Schiffes sind geöffnet und unaufhörlich kreuzen sich die Hälse der Kräne und tauchen weit in die Luken hinein. Und dieses Schiff hat von New York eine Menge von Care-Paketen gebracht, die hier verladen werden.
Das waren richtige Pappkartons, richtige stabile Pappkartons. Die musste man auch richtig mit einem Messer aufreißen. Das ging relativ schwierig. Und alle standen erwartungsvoll drumherum und dann packte man das aus. Aber die Inhalte selber, die waren einfach so hineingestapelt worden. Die waren nicht extra verpackt.
Manfred Walter erinnert sich gerne an die Pakete, die sein Vater mitbrachte. Denn allzu viel gab es nicht in seiner Kindheit, weder zu essen noch anzuziehen. Die Pakete sollten die Not der Bevölkerung in Deutschland lindern. Viele Menschen in den USA wollten helfen, obwohl ihr Land ein Jahr zuvor noch gegen Deutschland gekämpft hatte. Gegen dieses Deutschland unter Adolf Hitler, das den Zweiten Weltkrieg angezettelt hatte.
If you'd like to order a care package, just send $10 to Care, New York. Give your name and address. And specify to whom you're sending the package.
Jeder Amerikaner konnte $10 an die Organisation CARE schicken. Dafür wurden Pakete gepackt und über den Ozean transportiert. Wer Verwandte oder Freunde in Deutschland hatte, ließ die Pakete direkt an sie liefern. Viele Pakete wurden aber auch an Kirchengemeinden geschickt und dort weiterverteilt. Auch die Großmutter von Dagmar Odenthal lud regelmäßig ihre Familie zum Paketeauspacken ein und alle bestaunten den Inhalt.
Viele Konservendosen, unter anderem sehr viel Büchsenmilch, Corned Beef. Meine Großmutter war immer ganz aufgeregt, ob da Kaffee drin sei. Und wir Kinder hofften auf Schokolade. Das hatten wir schon gehört, dass da Schokolade drin sein soll.
Ich weiß auch noch, Mehl und Zucker waren drin und dann kleine olivfarbene Dosen. Da waren so Oblaten drin, so nach dem Motto Karlsbader Oblaten. Wir haben das sehr gerne gegessen, die Kinder. Ich weiß es wirklich noch. Ja, schmeckt auch eigenartig, aber es war jedenfalls ein richtiges Freudenfest.
100 Millionen Care-Pakete wurden im Lauf der Jahre in ganz Europa verteilt. Eine enorme Zahl. Rund 10 Millionen davon gingen nach Westdeutschland und West-Berlin. Der Osten Deutschlands ging dagegen leer aus. Das lag daran, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Teile geteilt und von 4 Mächten regiert wurde: den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion. Die ersten drei arbeiteten einigermaßen zusammen. Die Sowjetunion ging einen ganz anderen Weg und sie hatte das Sagen im Osten Deutschlands. Das hatte Folgen. Im Sommer 1948 riegelten Soldaten der Sowjetunion den Westteil der ehemaligen Hauptstadt Berlin einfach ab. Sie sperrten sämtliche Straßen- und Eisenbahnverbindungen. Kein Zug, kein LKW aus den anderen Teilen Deutschlands kam mehr durch. Das heißt, auch kein Essen, keine Kohle, keine Kleidung. Die Stadt konnte nur mit Flugzeugen versorgt werden. Es entstand die sogenannte Luftbrücke. Und Kehr war wieder dabei. Mehr als 200.000 Hilfspakete wurden in die eingeschlossene Stadt geflogen. Darunter auch Schulsachen.
Jede Klasse bekam so ein Paket. Das wurde dann in der Klasse von der Lehrerin ausgepackt. Und da kriegten wir dann Schreibhefte, Buntstifte, Bleistifte, Radierstifte und noch was also ganz neu war, so Bleianspitzer. Daran kann ich mich immer noch erinnern.
Viele Menschen, denen in Deutschland oder in anderen Ländern nach dem Krieg geholfen wurde, waren dankbar für diese Hilfe von Fremden. Sie gründeten später eigene Care-Büros und halfen nun Menschen in anderen Ländern der Welt. Auch heute noch werden Care-Pakete in alle Himmelsrichtungen transportiert. Wie früher enthalten sie Lebensmittel, aber auch Medikamente, Werkzeug oder Saatgut. Und wer will, kann auch heute noch für ein solches Paket spenden.
Vor 70 Jahren sind hier in Deutschland die ersten Care-Pakete eingetroffen. Kakadu-Reporterin Annette Besler hat uns berichtet, wieso den Menschen in ihrer Not nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen wurde. Bei der Musik sehe ich gleich den dicken Kung-Fu-Panda durch die Luft wirbeln. Wenn ihr den Trickfilm gesehen habt, dann kennt ihr den Song auch. Jetzt holen wir uns etwas Nachhilfe in Sachen Kung-Fu. Kakadu-Reporterin Jana Bach nimmt uns mit in ein Shaolin-Kloster, wo Mönche den Kampfsport lehren. Dafür müssen wir aber nicht bis nach China reisen. Das Kloster befindet sich nämlich in Berlin.
Zwei große Löwen sitzen vor dem Eingang. Fürchten muss sich aber keiner vor ihnen, denn die Tiere sind aus Stein und...
Die Löwen beschützen hier den Tempel.
Sonst finden sich wenig Hinweise, dass es sich bei dem Gebäude in Berlin-Charlottenburg um eine Stätte des Shaolin-Ordens aus China handelt. Die Kinder, die zum Kung-Fu-Training kommen, wissen, was anders ist.
Na, dass es hier ganz viele Buddha gibt.
Das hier ist ein buddhistischer Tempel. Da gibt es buddhistische Mönche. Und das heißt auch, es gibt hier auch buddhistische Statuen und Dekorationen auch.
Ähnlich wie im Songshan Shaolin Kloster. Nur steht das an einem Berg in China. Die Mönche, die dort vor 1500 Jahren lebten, meditierten viele Stunden am Tag. Das war so anstrengend, dass sie dabei sogar einschliefen. Kung-Fu entstand, weil sie Atmungs- und Gymnastikübungen erprobten. Der Berliner Shaolin-Tempel, erzählt Ursula Schädel, eine Mitarbeiterin, ist
der erste Ableger des berühmten Songshan-Shaolin-Tempels, woher auch unsere Mönche kommen. Und der Muttertempel gilt weltweit als Geburtsstätte des Shan-Buddhismus und als die Wiege der Kampfkünste. Was man kennt an Kung-Fu, Tai-Chi, Qigong, kommt alles aus diesem Tempel.
Judo und Karate in Japan oder Taekwondo in Korea sind Kampfsportarten, die sich aus Stilen des Kung-Fus weiterentwickelten. Die Shaolin-Mönche aber kämpfen nur im Notfall.
Ich bleibe fit, aber nein, nicht so andere Leute platt machen oder so. Das ist nicht erlaubt.
Mir gefällt es, weil man einfach auch lernt, wie kann man sich wehren, ohne jemanden zu verletzen.
In Selbstverteidigung sind Shaolin-Mönche nämlich Spezialisten. Der Legende nach mussten sie sich gegen wilde Tiere wehren. Ihr Kloster lag tief im Wald. Statt sich zu ängstigen, nahmen sie die Tiere zum Vorbild. Etwa die Sprungkraft des Panthers oder den flinken Lauf des Affen.
Zunächst lernen die Kinder die Kung-Fu-Grundlagen, was sehr viel Ausdauer benötigt. Und wenn man die Grundlagen beherrscht, dann lernt man auch die verschiedenen Formen, Tierformen, Schlangen, Skorpion, Affe. Also es gibt ja über 200 Kung-Fu-Formen. Und wenn man dann anfängt, diese Formen zu lernen, ist das natürlich sehr interessant.
Die Schüler müssen bitter essen können, sagen die Chinesen. Logisch, denn Kung Fu stammt vom chinesischen Gong Fu ab und das bedeutet harte Arbeit. Kung Fu, das ist eine Kunst und Lebensweise.
Das Wude ist die Ethik der Kampfkünste und da geht es um Barmherzigkeit, um Mitgefühl, um Loyalität. Also da gibt es ganz viele Eigenschaften, die mancher Schüler schon mitbringt und weitere Eigenschaften soll man hier erwerben. Und letztendlich soll man zu Gleichklang von Körper, Geist und Seele finden.
Und wie funktioniert das jetzt konkret?
Wir rennen, machen Dehnungsübungen und ich mache die erste vor.
Wir tragen schwarze Kleidung und lockere Hosen. Weil wenn man so zum Beispiel Jeans tragen würde, dann könnte man ein Loch darin kriegen.
Gerne mache ich Sit-Ups.
Wir machen Ratschlag. Manchmal tun wir unsere Beine auch auf die Fensterbank. Ja, und wir machen schon Stockform.
Es gibt ganz viele Handformen, aber der Stock ist so einer von diesen Formen. Da muss man richtig viel schwingen. Manchmal ist es schwer, manchmal, aber man gewöhnt sich langsam dran. Und dann wird man noch besser und besser. Und das macht viel Spaß. Das sieht auch echt cool aus manchmal.
Und wobei helfen die Atemübungen?
Meditation ist eine Art Atemübung. Da konzentriert man sich auch besser.
Weil wenn man sich so ärgert, dann kann man einfach atmen und dann durchbleibt man echt ruhig.
Kung Fu festigt früher oder später auch alle Kinder, so Ursula Schädel.
Vor allem innerlich werden sie stark. Sie reagieren auf Stress positiv, sie reagieren auf Angriffe, sei es jetzt tätliche oder verbale Angriffe, reagieren sie ruhig.
Gute Kung-Fu-Schüler und Schülerinnen sind stark, aber sanft. Ganz ähnlich wie die mächtigen Löwen am Eingang des Shaolin-Tempels.
Sei ein feiner Löwe, mach Platz. Der Shaolin-Tempel in Berlin. Kakadu-Reporterin Jana Bach hat ihn besucht und sich in die Geheimnisse des Kung-Fu einweihen lassen. Ja, und wo wir gerade so schön in Bewegung sind, morgen machen wir hier beim Kakadu gleich sportlich weiter. Am Freitag startet ja die Fußball-Europameisterschaft und damit wir perfekt vorbereitet sind, checken wir morgen die besten Fußballbücher. Jetzt ist hier am Deutschlandradio Kultur gleich Anpfiff für die Musiksendung Tonart. Ich bin Tim und morgen wieder drin.